die Stimme des Hungers ist sehr bedeutsam und natürlich auch die Stimme des Schmerzes. Und auch hier sehe ich keine gute Entwicklung, denn wir haben ja viele frei verfügbare Schmerzmedikamente, die wir mal einfach so einwerfen, völlig unreflektiert und sagen, ach komm her, ich nehme mal schnell ein kleines Pillchen, drück den Schmerz mal so weg. Dabei ist der Schmerz natürlich ein Hilferuf unseres Körpers und den können wir nicht einfach zudecken, einfach weil wir sagen, okay, ich mach mal, stört mich gerade, weg damit.
Lieber Ingo, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen das zweite Mal zu SMP Leader Talks. Ich freue mich sehr, mit dir sprechen zu dürfen.
Jörg, ich freue mich auch. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Und ich gratuliere dir zum nächsten Bestseller. Das ist ja eine wunderbare Botschaft. Die Stimme des Körpers, wenn es um unsere Wahrnehmung geht und Verständnis des Körpers. Das ist ein sehr spannendes Thema und ich glaube, das sticht ein bisschen aus deiner Buchreihe bis jetzt hervor. Was hat dich bewegt, genau dieses Thema aufzugreifen?
Ach, weißt du, ich habe so ein bisschen den Eindruck, als wenn die Menschen sich selber verlieren. Und ich habe ja sehr viele Bücher geschrieben zum Stoffwechsel, zur Muskulatur, also immer so über die äußeren Merkmale. Zwar ist der Stoffwechsel ein bisschen so innen drin, aber den haben die Menschen vielleicht besser verstanden. Aber bei den Stimmen des Körpers habe ich so ein bisschen die Tendenz, den Trend, den ich gerade so sehe, man gibt es lieber ab an digitale Devices, ohne sich selber darauf zu achten. Und dann geht man in Achtsamkeitskurse und versucht in einer kurzen Zeit etwas zu lernen. Dabei ist es wichtig, täglich, quasi minütlich zuzuhören, was der Körper einem so erzählt.
Ja, das ist absolut nachvollziehbar. Ich gehöre übrigens auch zu diesen Freaks mit den Verbals und Trackern auf allen Ebenen. Dazu kommen wir noch. Das würde mich wirklich auch interessieren. Aber die erste Frage würde ich kurz aus der Perspektive unserer übersättigten Gesellschaft aufgreifen. Kann es sein, dass je entwickelter die Gesellschaft, desto weniger oder desto mehr verlernen wir, unseren Körper zu spüren?
Also letztendlich, weil wir die Biologie ein wenig verlieren. Das heißt ja, wir sind so über die Augen quasi geprägt, über die Akustik geprägt. Alles ist ja immer schneller und wenn du die ganzen Social Devices siehst, weißt du, wir sind ja immer fixiert mit den Augen auf das, was da gerade passiert. Und vergessen dabei die Umwelt. Das heißt, du siehst ja viele Menschen mit dem Handy, mit dem Smartphone auf der Straße rumlaufen, die nehmen ja nichts mehr wahr. Genau, und genauso passiert es leider. Und auch wenn sie beispielsweise, viele merken ja gar nicht, wenn sie etwas essen, ob es ihnen gut tut oder nicht gut tut. Beispielsweise, was sie brauchen, das verspüren die viele Menschen nicht. Viele Menschen verspüren nicht, wie ihre Haltung ist beispielsweise. Alle nach vorne geneigt und merken nicht, wie das Aufrichten eine ganz andere Position letztendlich auch Emotionen für den Körper bedeutet. Und insofern ja. Unsere Gesellschaft hat es zunehmend verloren und je mehr wir quasi über unsere Optik oder unsere Akustik getriggert werden, umso weniger realisieren wir das, was im Körper passiert.
Und das ist auch aus der Perspektive der Biologie sehr interessant, weil du das erwähnst. In deinem Buch habe ich auch sehr viel über den menschlichen Körper gelernt, weil das ist ja sehr, sehr gut aufgemacht, auch aus der Perspektive der Grundlagen, worum es überhaupt im Körper geht und wie das funktioniert. Und wenn wir zu den Stimmen kommen, lass uns einfach vielleicht das ein bisschen abschichten und mit den Top-3-Stimmen starten, die aus deiner Perspektive gehört werden müssen, um einfach, sagen wir, gefühlt und bewusst durchs Leben gesund zu gehen.
Also erst einmal sind es natürlich die großen drei, Hunger, Durst und Schmerz. Das sind erstmal die ganz großen drei, die hier ganz evolutionär ja auch angelegt sind. Durst, müssen wir ja auch viele sagen, ich habe gar keinen Durst, habe ich gar nicht verspürt. Ja, und am Abend sitzen sie auf der Couch und versuchen dann alles nachzuholen, was sie so im Tagesverlauf verlernt haben. Hunger kennen wir ja gar nicht mehr. Ich habe so den Eindruck, wir haben ja überall immer etwas zu essen, weil wir meinen, wenn wir mal eine Stunde nichts essen, verhungern wir. Das ist aber nichts mit Hunger zu tun, denn der Körper hat ausreichend Energie. Also auch die Stimme des Hungers ist sehr bedeutsam. Und natürlich auch die Stimme des Schmerzes. Und auch hier sehe ich keine gute Entwicklung, denn wir haben ja viele frei verfügbare Schmerzmedikamente, die wir mal einfach so einwerfen, völlig unreflektiert und sagen, ach komm her, ich nehme mal schnell ein kleines Pillchen, drück den Schmerz mal so weg. Dabei ist der Schmerz natürlich ein Hilferuf unseres Körpers und den können wir nicht einfach zudecken, einfach weil wir sagen, okay, ich mach mal, stört mich gerade, weg damit.
Ingo, dann bleiben wir bei dem ersten Punkt, Durst. Du schreibst in deinem Buch, dass mit dem zunehmenden Alter man immer mehr unterschätzt, wie viel man trinken muss oder man vergisst einfach zu trinken. Was ist denn deine Empfehlung? Weil auch wenn man jetzt sagt, was wird empfohlen, an Flüssigkeit zuzuführen, findet man 37 Meinungen in unterschiedlichen Ausprägungen mit konträren Empfehlungen. Ja.
Genau. Also grundsätzlich, das muss man ja wissen, hat Wasser immer eine Funktion. Und Wasser löst, transportiert, reinigt und kühlt. Das sind die vier Hauptbestandteile. Also es reinigt und transportiert und kühlt, merken wir spätestens beim Schwitzen, und vor allen Dingen löst es die Stoffe, die wir die Übernährung zugeführt haben. Und wir wissen auch, dass wenn wir einen Verlust von 2% an Wasser haben, haben wir große konzentrative Probleme. Autofahren ist nicht mehr in der Qualität möglich. Und vor allen Dingen haben wir auch andere Wohlbefindensstörungen, wie Kopfschmerzen beispielsweise. Wenn man morgens aufsteht, Kopfweh, ist es in der Regel immer ein Wasserverlust, der sich bemerkbar macht. Wir sind alle wie eine Gurke. Wir haben also sehr relativ viel Wasser in uns. Und das brauchen wir auch. Und ein Verlust in der Nacht von etwa 1 bis 2 Liter, den wir ja alle haben, den gilt es morgens direkt auszugleichen. In Sommermonaten verlieren wir bis zu 2, wir verdunsten das ja und schwitzen es aus und im normalen Tagesverlauf haben wir etwa 1 Liter. Und 1 Liter Wasserverlust heißt natürlich, dass viele Körperfunktionen nicht mehr optimal erfüllt werden können, insbesondere eben das Reinigen und Transportieren. Und dafür ist das Wasser eben notwendig. Meine Empfehlung lautet, weil es gibt ja große, dicke, dünne, kleine Menschen, 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das sollte man trinken. Das ist das Erste. Das bedeutet ungefähr für mich, ich habe gute 70 Kilo, ungefähr 2,1 bis 2,2 Liter. Wir nehmen natürlich immer ein bisschen Flüssigkeit auch über die Nahrung auf, etwa so 10 bis 15%. Ja, wenn wir denn vernünftig uns essen, aber auf der anderen Seite ungefähr 2 bis 2,2 Liter. Wenn ich aber Sport treibe oder andere Belastungen des Alltags habe, ist das natürlich immer obendrauf zu legen. Und so ist es im Sport nicht ungewöhnlich, dass ich 800 Milliliter pro Stunde verliere. Das heißt also, dann habe ich schon 3 Liter, die ich trinken muss. Und manchmal, wenn ich auf einer Radtour bin, kann es auch schon mal 4-5 Liter werden. Warum denn nicht? Und bei der Tour de France beispielsweise verlieren die Jungs und Mädels auch schon mal 7 bis 8 Liter, die sie trinken müssen, weil Wasser erfüllt eine Funktion. Aber nochmal ein wichtiger Tipp. Das, was mir für die Stimme des Körpers, was den Durst betrifft, so bedeutsam ist. Wenn wir es merken, dann sollten wir insbesondere morgens trinken viel, um insbesondere das Defizit der Nacht aufzulösen. Und das bedeutet, dass wir am besten einen Großteil der Flüssigkeit, also mindestens 50-60%, 2/3 also, in den Vormittagsstunden bis mittags getrunken haben sollten, um das Defizit der Nacht. Denn wir haben ja auch viele Reinigungsprozesse, Aufbau- und Umbauprozesse, die in der Nacht stattfinden. Und dementsprechend, wenn ich einen kleinen Tipp geben kann, diese meiste Flüssigkeit in der Regel in den ersten 6 Stunden des Tages zu konsumieren.
Top, top Empfehlung. Das war mir persönlich nicht bewusst. Und die Frage in diesem Kontext, mit den 2 Fragen, in den asiatischen Kulturen wird ja empfohlen, warmes Wasser am Morgen zu trinken, so nach dem Aufwachen. Stimmt das?
Also ja, das hängt natürlich damit zusammen, weil warmes Wasser natürlich deutlich besser zu vertragen ist, weil die Körpertemperatur ja nun mal 36,6 Grad beinhaltet. Und wenn ich kaltes Wasser trinke, ist man auf einen leeren Magen und Darmtrakt treffend, dann hat das natürlich manchmal Reaktionen, die man nicht haben möchte. Und das bedeutet also in der Tat, lauwarmes Wasser, handwarmes Wasser ist hier das Beste. Ich starte zum Beispiel morgens immer als allererstes nach dem Aufstehen mit einem großen Glas Zitronensaft. Und insbesondere, weil das basisch ist. Basisch heißt ja, es gleicht so ein bisschen den Säure-Basen-Haushalt aus. Und darüber hinaus ist es so, dass ich dann einfach mit lauwarmem Wasser, weil es einfach verträglicher ist, deutlich mehr dem Körper helfe.
Und Elektrolyte, das ist ja auch so ein Thema, wo man sagt, man sollte morgens Magnesiumsalze zu sich nehmen, weil man sehr viel über Nacht verliert.
Ja, sagen wir so, Salze ist schon okay, gerade auch was du gerade schon mal angesprochen hast. Du schwitzt ja, du verdunstest ja in der Nacht. Das ist schon mal das Erste. Es geht also relativ viel, auch Natrium und Magnesium, Salze verloren. Darüber hinaus verlieren viele Menschen aufgrund ihrer Ernährungsweise ja auch mehrere Mineralien, insbesondere Magnesium, Calcium insbesondere, in der Nacht, weil der Körper eben ausgleicht. Diese ganze Säure-Basen-Ungleichgewicht. Und dementsprechend bedeutet das auch für mich, ja, ich steige eben nicht mit flüssigen Stoffen, was Mineralien betrifft, einsondern ich starte in der Regel mit festen Stoffen. Aber ja, morgens ist auch darum das Momentum eben das Defizit an Mineralien, an den großen vier, Magnesium, Kalium, Calcium und Natrium in irgendeiner Form wieder auszugleichen, auch in der Basis zu bringen.
Top. Und das Thema Kaffee, weil ist das auch Flüssigkeit oder ist das Flüssigkeitsentziehen? Da gibt es ja, glaube ich, inzwischen neue Erkenntnisse.
Ja, das Kaffee ist natürlich so, dass es ein bisschen beschleunigt, aber mal der Körper lernt das auch. Wir nennen das Apoptose oder Allostase in der Regel. Das ist die Anpassung des Körpers auf das, was an Stress kommt. Ja, das fährt der Körper hochgefahren, aber 5 Tassen Kaffee machen überhaupt nichts aus, das so im Tagesverlauf zu trinken. Ich starte jeden Morgen beispielsweise mit einer großen Kanne Kräutertee, immer so 1,2 Liter. Da variiere ich in dem Bergkräutertee, Verveine-Tee oder es gibt so wunderbare auch Kräutertees, die ich mir immer mal so zusammenkaufe. Bio-Tees natürlich, wenn ich in den Bergen bin, aus den jeweiligen Regionen dort. Und das ist natürlich die bessere Flüssigkeit, weil wir müssen wissen, dass Kaffee nicht unbedingt wach macht, wenn ich sie morgen trinke. Weil morgens macht mich das Cortison wach. Also das Stresshormon, das Gute-Laune-Hormon, nennen wir es besser so. Und der Kaffee ist dann darauf viel zu wenig in seiner Intensität. Wenn ich Kaffee trinke und als Wachmacher ihn nehmen möchte, dann trinke ich ihn zum zweiten Frühstück, so zwischen 10 und 11. Dann macht er wieder wach und dann macht er auch Sinn. Aber ansonsten zur Flüssigkeit, in der Summe bis zu 5 Tassen kann man ihn dazu zählen.
Genau, ich habe jetzt mit Kaffee, um auch Adenosin rechtzeitig zu verdrängen, sollte man spätestens oder frühestens 90 bis 120 Minuten nach dem Aufstehen trinken und nicht sofort, weil das ist, genau, wie du sagst, eigentlich kontraproduktiv wäre. Ja.
Genau, weil, wie du sagst, letztendlich, wir haben ja hormonelle Prozesse, die ich ja in meinem Buch auch beschreibe, die ja ganz viele Prozesse im Körper einfach einleiten. Und die sind natürlich viel kräftiger und viel intensiver als so ein Kaffee. Und der manchmal widerspricht sogar den biologischen Funktionen. Also deswegen das zweite Frühstück, da passt der Kaffee gut hin.
Und warum trinkst du keinen grünen Tee? Das überrascht mich jetzt, weil das an sich ja auch etwas, was als sehr gesundes Lebensmittel gilt.
Ja, also man spricht da natürlich die ganzen Polyphenole, die dort drin sind. Aber letztendlich ist der grüne Tee ja auch nichts anderes als ein anderer Fermentierungsprozess von anderen Teesorten. Ich nehme bewusst einen Kräutertee, weil er eben vielfältige andere Stoffe noch beinhaltet. Kräuter eben, die auch verschiedene Wirkungen einfach auslösen. Je nachdem, wie es gerade zusammengesetzt ist. Und ich trinke natürlich grünen Tee, aber dann in der Regel eher auch am Nachmittag. Dann mache ich den bewusst auch so als Wachmacher. Warum auch Tee übrigens? Im Vergleich zu Kaffee, ich viel mehr nutze. Natürlich trinke ich meinen Espresso auch schon mal, klar, aber in der Regel als Wachmacher ist ja auch Tein da drin. Und dieses Tein bleibt einfach länger stabil hoch. Kaffee schießt dich ja hoch. Nach 20 Minuten, da fällst du ganz schnell wieder runter. Bei Tee bleibst du viel länger. Du schießt nicht ganz so hoch, aber du bleibst viel länger wach. Und dementsprechend heißt das, ist das für mich so ein bisschen die Wahl. Deswegen gehe ich auf Tee. Und wenn ich Tee trinke, grünen beispielsweise, dann mache ich das meistens nachmittags.
Na, nachvollziehbar. Und Ingo, wenn wir jetzt an den zweiten, die zweite Stimme aufgreifen, Hunger. Wir haben ja in der saturierten Gesellschaft eher ein Thema, dass wir zu viel satt sind als zu viel Hunger verspüren. Und ich habe mit Professor Michelsen gesprochen zum Thema Fasten, das ist ja das, was ich sehr gerne empfehle. Wie ist deine Perspektive auf zum Beispiel Intervallfasten oder auf jetzt Buchinger Fasten? Wie würdest du das einwerten?
Also ich mache das sowieso regelmäßig, also ich Intervallfaste. Das gehört bei mir seit 30 Jahren zu meinem Leben. Ich mache es mindestens einmal in der Woche sowieso seit 30 Jahren, meistens freitags. Indem ich dann praktisch morgens und mittags esse und dann nichts mehr. Oder eben, was ich im Urlaub immer mache, wenn ich unterwegs bin, dann esse ich immer morgens und abends und mehr auch nicht. Das heißt, ich mache sowieso immer größere Zeiträume von etwa 8 bis 12 Stunden, ist für mich völlig normal. Und auch das ist ja schon Intervallfasten. Weil Intervallfasten setzt ja nicht erst nach 16 Stunden ein, sondern bei den meisten Menschen schon nach 6 bis 8 Stunden. Und insofern, wenn man das schon mal lernt, da einzusteigen. Ich bin ein großer Freund, wie du schon sagst, des Fastens auch. nicht unbedingt die Länge, das hat ja etwas mehr damit zu tun, dass es ja auch so eine gewisse Komponente eben ja der Stimmungsveränderung ist, der Euphorie, die sich selber wieder besser kennenlernen, das besser verspüren. Dabei hilft ja wirklich Esspausen zu machen. Und genau deswegen ist der Hunger, das Hungerlernen für mich auch so bedeutsam. Weil dann erkenne ich wieder Körpersignale, Körperreaktionen. Und deswegen alles, was mit zu sich selber finden zu tun hat, das ist insbesondere auch mal Weglassen des ständigen Mümmels, wie wir in Köln so sagen. Das hat viel, viel Bedeutung auch für sich selber. Also insofern, ja, wir dürfen das Intervallfasten oder Fasten insgesamt nicht, wie es aktuell ja häufig gemacht wird, unter dem Aspekt der Gewichtsreduktion betrachten. Sondern es hat ein ganz anderes Momentum, nämlich der Achtsamkeit, der Selbstfindung und vor allen Dingen auch der Ruhe für viele innere Organe, die nämlich ansonsten überlastet sind. Wie die Bauchspeicheldrüse, wie der Darm oder auch die Galle oder auch der Magen. Die sind doch total gestresst, indem erstens die Qualität schlecht ist und auch die Quantität der Überversorgung. Das macht dem Magen-Darm-Trakt so unheimliche Probleme.
Und ich meine, mit Intervallfasten hast du ja eine Kalorienreduktion, weil du dann, wenn du Frühstück weglässt, sind das 600 bis 800 Kalorien bei sehr vielen Menschen, die auf einen Schlag weg sind. Und wenn man, das ist ja die einfachste Möglichkeit, restriktiver mit der Kalorienzufuhr umzugehen.
Ja. Vor allem lernt der Körper. Schau mal, ich bin ja, gerade wenn ich in Ferien bin, ich lebe ja viel in Italien und ich fahre dort auch Rennrad und Mountainbike. Und natürlich frühstücken wir morgens, so gegen 8. Und dann esse ich aber abends auch erst gegen 18, 19 Uhr. Aber ich fahre in der Zwischenzeit eine Rennradtour von 4-5 Stunden. Und da brauche ich nichts außer Wasser. In der Regel, weil ich habe den Körper in die Lage versetzt, auf seine Reserven zurückzugreifen, zu lernen, dass es eben möglich ist, auch Belastung zu finden, indem man eigene Energie produziert, über die Ketone beispielsweise, die Ketonkörper und. Das sind ja alles Lernprozesse, die mich dazu in die Lage versetzt haben, eben nicht dieses dauernde Hungergefühl zu haben. Oder eben auf jeden Geruch in einer Bahnhofskneipe reinzufallen. Ja, weil das sind ja keine Bahnhöfe mehr, das sind ja Imbissbuden mit Gleisanschluss mittlerweile. Mehr ist das ja nicht mehr. Ja, das ist ja ganz, ganz furchtbar. Da falle ich nicht drauf rein, weil es hat nichts mit Hunger zu tun. Es ist einfach ein Triggern, was die Industrie wunderbar geschafft hat, was uns suggeriert, oh, du musst jetzt gerade was essen, aber dabei ist es ja gar nicht der Fall. Und hier vielleicht auch nochmal, ist für mich die To-Go-Mentalität, das habe ich in meinem Buch ja auch besprochen, eine der größten Hindernisse dafür, dass wir achtsam mit dem Essen umgehen. Weil wenn ich das in der Bewegung mache, wenn ich es einfach mal so nebenbei to go mache, ja, und darüber hinaus auch noch irgendwas kaufe, was keine Sensorik hinterlässt. So ein Brötchen vom Bäcker oder so ein Teilchen ist ja in der Regel qualitativ nicht das Beste, was man so bekommen kann. Und es hinterlässt keinen Nachhall. Genau deswegen sind wir alle immer getriggert. Wir merken noch nicht einmal, dass wir etwas gegessen haben, wenn wir es in der Bewegung machen oder mal eben in der Straßenbahn so wegmümmeln. Und genau das ist das große Problem, dass wir den Körper in der Kommunikation untereinander nicht dabei unterstützen, eben die Signale auszusenden und richtig zu verstehen.
Und das ist eine sehr gute Heuristik, nicht in der Bewegung zu essen. Und die zweite Heuristik, die ich jetzt auch mit aufgenommen habe, langsam oder viel zu kauen. Weil wenn
meine Oma hat immer gesagt, meine Oma hat immer gesagt, Ingo, 35 Mal.
Ja
35 genau. Mal sollst du. Ja, weil natürlich du dem Körper hilfst. Erstens beginnt ja die Verdauung dann schon in der Mundhöhle. Da wird zum Beispiel das Enzym Amylase wieder tätig. Merken wir, wenn wir Brot kauen, es wird süßer beispielsweise. Und wir bereiten eben auch alles vor, sodass der Magen deutlich weniger Belastung noch hat, weil das viel einfacher ist. Es kommt also schon breiiger an. Und wir inhalieren oder schlucken ja viel zu große Brocken. Ja? Und deswegen ja, ist es schon einfach nicht gut. Wir brauchen Zeit. Und Zeit ist ein ganz wichtiger Indikator, um auch zwar zum Beispiel die Hirn-Darm-Achse zu optimieren oder auch die Magenkommunikation mit dem Gehirn kennenzulernen. Aber das braucht einfach 20 Minuten, bis die Signale von unten nach oben gekommen sind.
Und Ingo, eine Frage zum Training, weil ich trainiere zum Beispiel auf nüchternen Magen morgens, weil mir das Glykogen in Muskeln reicht mir vollkommen aus für diese 30, 40 Minuten, vor allem wenn man Kraftsport macht. Das ist doch in Ordnung, oder? Weil da gibt es auch unterschiedliche Perspektiven.
Ja. Also ist ja Quatsch. Natürlich, ich kann zu jedem Zeitpunkt trainieren. Und in der Regel hat der Körper ausreichend Energie zur Verfügung. Aber wenn du ein Anfänger bist und hast dich immer nur durch Zucker ernährt, dann hast du die Fettverbrennung ein wenig verlernt. Und das ist so, als wenn du durch einen Strohhalm Luft inhalierst. Du kommst einfach nicht richtig dran oder nur zu langsam dran. Und deswegen muss es der Anfänger, die Anfängerin einfach lernen. Aber natürlich kann man nüchtern trainieren, weil die Energie in der Muskulatur, die reicht in der Regel, wie du sagst, 30 bis 60 Minuten beim Muskeltraining und beim Ausdauertraining auch bis zu 90 Minuten ohne Probleme aus. Da braucht man nichts.
Okay. Und jetzt haben wir über Hunger gesprochen. Jetzt im Januar kam die neue Empfehlung der amerikanischen Regierung zur Ernährungspyramide. Und ich habe das jetzt sehr illustrativ auf den Kopf gestellt. Is a real food ist deren Heuristik für ein gesundes Leben. Wie findest du die Empfehlungen?
Also mir macht das große Sorge, weil ein Politiker, der Gesundheitsminister des Landes Kennedy, USA, genau, Kennedy, hat einfach mal entschieden, ich stelle die Bewegungspyramide auf den Kopf. Ich drehe sie um und stelle die fleischlastige Ernährung ganz weit nach oben und die pflanzenbasierte Ernährung quasi ganz nach unten. Und wenn man allerdings die Evolution betrachtet, ist es natürlich bei weitem anders. Und wenn man sich auch aktuell die ganzen wissenschaftlichen Daten anschaut, von der Langlebigkeit, von Longevity oder ähnlichen sehr, sehr schönen Studien, wissen wir, dass Menschen, die pflanzenbasierter sich primär ernähren, ohne die Fleisch- und Fischkonsume komplett zu reduzieren, leben einfach länger und mit einem höheren Wohlfinden. Aber er sieht das natürlich leider, und das ist die große Gefahr, primär unter industriellen Empfehlungen. Das heißt, er empfiehlt natürlich seiner Industrie, und da wissen wir, das große M etc., natürlich so ein bisschen den Boden wieder zu bereiten. Das ist genau das, was er gerade tut. Problem ist, er dreht also und ignoriert quasi wissenschaftliche Konsens, wissenschaftliche Studien, wissenschaftliche Fundamente, die seit Jahrzehnten gelten, dreht er einfach mal so um, ohne wirklich das richtig durchdacht zu haben im Sinne, was empfehlen wir im Sinne der Gesundheit für die Menschen. Und das sehe ich als großes Problem. Ich sage mal, ich fasse das mal zusammen, die Amis spinnen. Ja? So kann man das zusammenfassen.
Ingo, wenn man jetzt ein paar positive Aspekte mit aufgreift, der hat jetzt so ein bisschen den Krieg an der industriell hochprozessierte Ernährung erklärt, auf einer Seite. Und was auch, glaube ich, umstritten ist, der hat die Proteinzufuhr pro Kilogramm Gewicht erhöht, ja, also auf, glaube ich, 1,2, 1,5 Gramm. Und was, das ist eigentlich auch nicht so unumstritten, oder wie siehst du das?
Also die DGE sagt ja in der Regel im Mittel, also unsere Deutsche Gesellschaft für Ernährung, 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Ich glaube, das kann ein bisschen höher werden. Richtig, das hängt aber in der Regel von der Lebensphase ab. Kinder und Jugendliche brauchen mehr, weil sie haben ja Wachstumsprozesse. Und wir wissen auch, dass die Proteinsynthese bei Menschen ab dem 50. Lebensjahr deutlich langsamer geworden ist. Und wir auch im Sport beispielsweise nehmen natürlich mehr, weil wir einen deutlich höheren Bedarf haben. Problem ist, dass eine zu hohe Proteinzufuhr natürlich den Säure-Basen-Haushalt des Körpers komplett verändert. Und insofern ist in Richtung Säure verschiebt. Und das bedeutet also, dass wir hier also in den Stoffwechsel hinein zu tief hinein regulieren. Und deswegen ist hier ein zu viel einfach ein zu viel. Und ich würde auch sagen, man kann maximal beim normalen Menschen auf 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gehen und bei einem 60-Jährigen auf 1,2 maximal. Und nur bei Sportlern, die einen extrem höheren Bedarf haben, dann kann man auch in höhere Regionen wirklich gehen. Ansonsten lieber vorsichtig sein, kleinere Portionen über den Tag verteilt, nicht die großen Portionen an den Abendstunden konsumieren, sondern lieber kleinere, so 30 bis 40 Gramm Portionchen über den Tag verteilt. Das ist sicherlich die richtige Strategie. Aber immer unter der Beachtung, verschiebe ich mein Säure-Basen-Niveau, wenn das der Fall ist, konsumiere ich einfach zu viel.
Ingo, die Frage zu Säure-Basen-Haushalt, kann man das überhaupt messen?
Ja, natürlich kannst du das messen. Du kannst ein bisschen die Urin sehen. Ja? Mhm. Und da, das würde ich auch immer mal raten, so ein bisschen das Mesur. Da kann man ja den pH-Wert so ein wenig bestimmen. Richtig ist es natürlich, es ist ja immer eine Momentaufnahme. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Und der Körper hat natürlich auch Ausgleichsmechanismen, wie haben wir vorhin eingangs schon mal gesprochen, indem er Mineralien zieht, zum Beispiel aus der Knochenstruktur, um das Ganze wieder zu neutralisieren. Das ist beispielsweise das Calcium, weil Mineralien sind eben dafür da, ein Milieu, eine Homöostase, habe ich im Buch ja auch beschrieben, eine Balance aller Körperfunktionen herzustellen. Ansonsten ist es schwierig, weil es immer eine Momentaufnahme bleibt. Und wenn ich natürlich ein Sprinttraining gemacht habe oder du ein Muskeltraining gemacht hast, ist natürlich der Säurebasenhaushalt aus dem Eimer, aus dem Ruder gelaufen, ist ja klar. Weil du hast ja ganz viel eben auch an Säure produziert, allein durch deinen Energiehaushalt. Der verschiebt sich schon. Und insofern immer muss man es unter standardisierten Bedingungen messen, immer zum gleichen Zeitpunkt und immer wissen, was habe ich am Vorabend gemacht, weil es braucht eine Zeit, um ihn auszugleichen. Deswegen, da ich ja zum Beispiel jeden Abend Sport treibe, versuche ich immer, mich am Abend basisch zu ernähren. Also weitgehend, weniger deswegen auf die Proteine zu oder wenn sie möglichst weit von dem zu Bett gehen zu nehmen. Und wenn, dann nehme ich meine Proteinmenge in der Regel meistens in der größeren Volumen vor dem Training und die kleinere Variante nach dem Training. Und zum Zweiten versuche ich es immer, wie ich gerade schon mal gesagt, am Morgen direkt zum Beispiel durch einen Zitronendrink wieder auf ein normales Niveau zu bringen. Deswegen habe ich zum Beispiel auch kein Sodbrennen, wie viele andere Männer in meinem Alter.
Ja? Was auch eine Stimme des Körpers ist.
Ja. Was auch eine klassische Stimme des Körpers ist, ja, das Sodbrennen. Das ist ja ein Hilferuf unseres Magen-Darm-Traktes. Hör doch mal endlich auf, isst doch mal was Anständiges und trink mal weniger Rotwein, weil genau das sind die Trigger, die darauf einzahlen.
Und du sprichst ja von der Homöostase, das ist ja quasi die Tendenz des Körpers zum Gleichgewicht zurückzukehren und Allostase, das ist quasi die Anpassungsfähigkeit, weil auch du kannst ja Homöostase verbessern. Sag einfach, ich kann meinen Körper besser ausbalancieren und auf ein neues, besseres Niveau bringen. Und das ist ja das, was quasi eigentlich Hoffnung macht, dass man auch da einfach sich weiterentwickeln kann. Ne?
Leider geht es aber auch ins Gegenteil. Das merken wir insbesondere bei der Anpassung an Stress. Wenn Menschen Dauerstress haben, verschiebt sich die Homöostase, weil die Allostase, also die Anpassungsfähigkeit des Körpers, bestimmte biologische Prozesse zu verschieben, führt einfach dazu, dass ich plötzlich zu einer dauergestressten Person werde, weil der Körper angeregt wird, immer mehr Stresshormone zu produzieren, weil das dann sein Gleichgewicht ist. Aber das ein gefährliches Gleichgewicht. Und insofern ja, immer auch versuchen, dass die Allostase in die richtige Richtung gelenkt wird, nämlich zu einer verbesserten Leistungsfähigkeit, zu einer größeren Entspannungsfähigkeit, zu einer schnelleren Regenerationsfähigkeit. Das sind die Punkte. Achtung also vor der negativen Anpassung, die der Körper leider auch erlaubt.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch.
Und wir haben jetzt sehr viel über die Stimmen des Körpers gesprochen. Ich würde gerne eine sehr stille Stimme aufgreifen, die stillen Entzündungen. Das ist, glaube ich, jetzt in letzter Zeit ein echtes Thema geworden. Und ich muss gestehen, ich habe das bei mir auch wegbekommen, indem ich auf Zucker und Stärke verzichtet habe. Auf jeden Fall deutlich reduziert. Das ist jetzt bei Kohlenhydraten versuche ich nur Quinoa oder Buchweizen zu mir zu nehmen. Und das hat, oder Sauerteigbrot. Und das hat tatsächlich, für mich war das eine der größten positiven Veränderungen in meine experimentelle Ernährungsumstellung ja, der letzten Jahrzehnte. Ja. Wie siehst du das und wie geht man mit diesen stillen Entzündungen um?
Also erst einmal, ich versuche das mal zu verbinden. Die Ernährung oder der Lebensstil insbesondere hat natürlich einen wahnsinnig großen Einfluss auf das, was in unserem Körper passiert. Es sind nicht die äußeren Zeichen, es ist nicht das Übergewicht. Es ist nicht vielleicht frühzeitige Alterungsprozesse, die man optisch sieht. Das sind nur Symptome. Viel entscheidender ist das, was innerhalb des Körpers passiert. Und eine der wichtigsten Größenordnungen ist natürlich, dass sich im Körper, das versucht der Körper auch, eine Homöostase herzustellen, es deswegen zu einer Veränderung kommt, weil ich durch meine schlechte Lebensweise Zellen angreife, zerstöre und in ihrer Qualität quasi verändere. Darauf muss der Körper natürlich reagieren und die Reaktion, die er ausschließlich hat, ist eine Arbeit des Immunsystems, weil das Immunsystem ist ja unser Abwehrchef. Und das, was er nicht mag, unser Körper, ist, wenn sich bestimmte Prozesse negativ darstellen, in denen zum Beispiel kaputte Zellen weiter erhalten bleiben. Und da sendet also das Immunsystem Botenstoffe hin, die dann zur Heilung führen und Heilung ist immer eine Entzündung. So, jetzt habe ich aber das Problem, wenn ich ständig mit meiner schlechten Lebensweise Zellen im Körper zerstöre, weil sie in ihrer Qualität nicht mehr existent sind, weil ich sie vielleicht in Anführungsstrichen vergifte, überfordere, ja, dann habe ich einen Dauerprozess an Entzündungen im Körper, die nicht merklich sind, die innerhalb des Körpers einfach ablaufen und die wir dann schleichende Entzündungen nennen, weil der Körper einfach im Selbstheilungsmodus ständig unterwegs ist. Und das führt dann langfristig zu einer Überforderung des Immunsystems und zu einer Schwächung letztendlich unserer Abwehr. Nehmen wir nochmal das Thema Rauchen. Ja, Rauchen ist ja letztendlich, ständig kommen immer Giftstoffe in den Körper. Und das zerstört Zellen. Und wenn ich immer wieder den ganzen Tag über dieses mache, hat das Immunsystem eine Dauerarbeit und dauernd muss repariert und restauriert werden, weil Zellen abgetötet werden. Und genau das führt dann eben zu diesem leider negativen Prozess der schleichenden Entzündung, zu einer Überforderung des Immunsystems. Und deswegen ist all das, was wir tun, wichtig, dass wir antiinflammatorisch, so nennen wir ja, unser Leben ausrichten. Und dazu gehört insbesondere auch die Ernährung. Wenn ich also beispielsweise immer viele Prozesse, die triggern, die bestimmte biochemische Prozesse auch verändern, und dazu gehört leider Zucker. Er ist wichtig, aber eben nur in einer bestimmten Menge. Und wir haben aber überproportional, wenn jetzt schon Bier mit irgendwelchen Früchten ausgestattet ist, wenn also irgendwelche Cocktails immer nur süß über die Theke kommen und, dann ist das ein großes Problem für den Körper. Und wenn wir überall nur Süßigkeiten haben, auch im Brot mittlerweile findet man 10-12% an Zucker zugesetzt bei großen Herstellern, bei den großen Discountern oder auch bei den großen Marken, dann ist das einfach eine Überforderung des Körpers, eine Vergiftung. So kann man es ja praktisch sagen, in Anführungsstrichen, für den Organismus. Genau da muss man heilen. Und da hast du richtig gehandelt. Es geht nicht darum, das Kohlenhydrat schlecht zu reden. Es geht darum, es in der Menge, in der Qualität zu überwachen. Und wenn du mal überlegst, dass wir eine Tonne jedes Jahr konsumieren, essen, ja, dann können wir uns natürlich da keinen Schrott leisten. Aber leider ist es genau umgekehrt bei den meisten Menschen. Die schieben also quasi eine Tonne Mist in sich hinein und wundern sich, dass der Körper entgleist.
Ja, und dabei, wie man so schön sagt, da wird das beste Öl fürs Auto gekauft, ja, und bei den eigenen Ölzufuhr für den Organismus einfach gespart. Ja. Und ich greife jetzt den anderen Aspekt, Interozeption. Du sagst, das ist der Schlüssel zu innerer Einsicht und das ist im Prinzip die Fähigkeit, diese Stimmen wahrzunehmen und zu hören. Und es ist ja die Möglichkeit da, diese Interozeption zu trainieren. Mhm. Wie macht man das?
Also Interozeption, jetzt vielleicht mal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen etwas zu beschreiben. Setzt euch doch bitte mal alle hin und versucht mal jetzt, euren Herzschlag zu spüren, eure Herzfrequenz zu verspüren. Und ihr seht schon, denkt mal kurz drüber nach, denkt mal so in euch hinein, ja, das ist gar nicht so einfach. Wir im Sport können das, wir lernen das ja ständig. Wir wissen ja, unsere Herzfrequenz genau zu regulieren. Zum Beispiel, wenn ich laufen gehe, Jörgi, ich brauche keine Pulsmesser. Ich mache das so, ja, weil ich genau weiß, aus der Relation Atemfrequenz, Herzfrequenz, weiß ich immer genau, in welchem richtigen Niveau muss ich unterwegs sein, um meinen Trainingseffekt zu ziehen. Es gibt also innere Organe und alle inneren Organe erzählen uns etwas. Ja, der Magen, der Darmtrakt, über die Darm-Hirn-Achse beispielsweise. Die haben ja eine Kommunikation unmittelbar. Wir haben ja dann beispielsweise so das große System der Spannung, der Entspannung, der Anspannung. Auch das erleben wir ja. Auch das können wir verspüren. Das bedeutet also, dass wir aus dem Körper heraus interozeptive Informationen bekommen, die sich deutlich unterscheiden von den exterozeptiven. Die exterozeptiven ist das Licht, der Lärm, der Krach, die Menschen, also alles, was von außen über die großen Analysatoren, auch der Geruch, der Geschmack stellenweise, ist alles etwas von außen kommendes. Aber von innen sind die ganzen Körpersignale, wo ich einfach Muskelanspannung, Verspannung verspüre, indem der Körper dir zum Beispiel sagt, Jörgi, setz dich doch mal anders hin. Du musst, sonst bist, wenn du das weitermachst, verspannst du. Du überlastest Muskulatur. Das ist die sogenannte Interozeption. Also die Kenntnis, aus dem Körper heraus Informationen zu verstehen, wahrzunehmen, zu analysieren und darauf zu reagieren. Und da spricht jedes innere Organ, und dazu zähle ich insbesondere ja auch die Muskulatur mit dazu, weil auch das ist ja für mich ein Organ, dazu uns die Information zu geben. Du hast mich gefragt, wie kann man das erlernen? Indem man ja bestimmte Dinge einfach bewusst mal anders tut. Nehmen wir mal so etwas. Wenn du dich anders setzt, spürst du sofort ein völlig anderes Spannungsverhältnis der Muskulatur. Hast du sofort eine andere Haltung. Oder wenn du eine Mimik veränderst, indem du bewusst den Mundwinkel hängen lässt oder nach oben ziehst, verändert sich sofort auch nach innen ergeben eine gewisse Stimmung, eine gewisse Haltung, eine gewisse Einstellung. Und wenn du dich zum Beispiel schlecht fühlst, dann mach doch mal bewusst einfach ein lächelndes Gesicht, ja, indem du genau das Gegenteil produzierst. Oder indem du beispielsweise, wenn du wirklich ein bisschen depressiv verstimmt bist, indem du bewusst hüpfst, springst, juchzt, so wie kleine Kinder es machst, um auch hier eine positive Stimmung in den Körper hineinzubringen. Tanzen beispielsweise, wissen wir, heißt ja viel mit Emotionen, mit Loslassen, mit Achtsamkeit. Deswegen, weil wir uns in eine ganz andere Stimmung hineinbegeben. Und diese wiederum hat dann großen Einfluss auf unsere ganze Somatik, auf unseren ganzen Körper. Weil er entspannt mehr, er reguliert viel besser, er ist viel ausgeglichener. Und genau das sollten wir lernen. Also Interozeption nutzen, über körpereigene Signale unsere Stimmungslage zu verändern. Auch eine wunderbare Möglichkeit, Ausgeglichenheit herzustellen. Das schaffen wir viel leichter manchmal, als wenn du in einen Achtsamkeitskurs gehst.
Diesen Prozess beschreibst du als Afferenz, ja, ich glaube, von Körper zum Gehirn. Ja? Und Afferenz ist also vom Gehirn zum Körper, ist das korrekt?
Ja, man muss das wie folgt sehen. Es gibt einen kybernetischen Regelkreis, wie ich ihn beschrieben habe, zwischen afferenter und efferenter Information. Das heißt, der Körper kommuniziert ja ständig miteinander. Er sendet ein Signal zum Beispiel in die Muskulatur und schon beugst du den Arm. Aber bei der Beugung des Armes bekommst du gleichzeitig eine Information, die wir Afferenz nennen, aus dem Arm, aus der Muskulatur ins Gehirn, in das zentrale Nervensystem. Und so weißt du genau, wenn du jetzt die Tasse greifst, musst du weniger zupacken als bei einem vielleicht schweren Gegenstand. Mhm. Du kannst ein rohes Ei wunderbar behandeln mit der gleichen Bewegung wie beispielsweise eine Handel heben. Das macht die Interozeption dir möglich und die Afferenz, indem du nämlich genau weißt, wie viel Kraft ist eigentlich gerade notwendig, und auch das kann man lernen.
Und Golfbahnen bringt viele Menschen anscheinend total zum Verzweifeln, weil man nicht erwartet, so ein hohes Gewicht auf in so einem kleinen Barren. Ja, das ist da, wo man quasi Afferenz durcheinander bringt. Ja.
Und also und deswegen, das müssen wir einfach wissen, der Körper kommuniziert ständig. Die Afferenz ist also die Information in das zentrale Nervensystem hinein. Und die Efferenz ist aus dem zentralen Nervensystem in den Körper. Und diese Kommunikation findet ständig statt. Wir haben, das habe ich ja auch beschrieben im Buch, so ganz viele kleine Sensoren, Rezeptoren, Mechanorezeptoren beispielsweise, die messen die Länge der Muskulatur, die Geschwindigkeit, die Gelenkstellung. Denn du weißt ja jetzt selber, wie ist mein Arm gerade? Wie steht er gerade? Ist mein Ellbogen gebeugt oder nicht? Da musst du nicht hingucken. Das weiß der Körper, wenn du ein bisschen so in dich hineinhäust. Und dann gibt es Temperaturregulatoren, dann gibt es biochemische Regulatoren, die genau sagen, hier fehlen Nährstoffe, da muss ich was hintransportieren. Das Schöne ist, da müssen wir uns nicht drum kümmern. Das meiste funktioniert also komplett von alleine. Ich muss nur einfach zuhören und dann ist es auch in der Lage, bin ich auch in der Lage, alles besser zu verstehen.
Und viele haben das jetzt an diese Tracker outgesourced. Ja, ich habe jetzt mit einem Tracker eher mich deutlich bewusster ausgerichtet, weil ich viel mehr erspüre. Und ich nutze den Tracker zum Beispiel, um die Herzfrequenzvariabilität zu beobachten, als Stressindikator. Das ist ja etwas, glaube ich, im Leistungssport ist das schon länger sehr gängig. In der Consumer-Welt ist das jetzt neu aufgekommen. Kannst du vielleicht... Du kannst es auch kurz erklären, aber vor allem, wie man das positiv beeinflusst, weil da auch unterschiedliche Möglichkeiten bestehen. Aber ich finde es persönlich ist am schwierigsten, diesen Wert positiv nach oben zu treiben.
Ja. Also grundsätzlich hast du recht, viele Menschen machen ja gerade, und du hast es ja gerade beschrieben, indem sie sich Informationen aus Social Devices herausziehen und daran, wie du beschrieben hast, entweder das Leben ausrichtest oder bestimmte Funktionen versuchst zu beeinflussen, damit sich vielleicht der Wert verbessert. Das kann man tun, weil man sich besser kennenlernt. Du hast dich besser kennengelernt.
Bewusster,
ja. Ja, viel bewusster. Du eichst dich auch so ein wenig. Ja? Also quasi, du weißt genau, wo ist mein Normwert in der Regel. Und das ist insbesondere auch für die Herzratenvariabilität ja sehr bedeutsam. Vielleicht, um das nochmal kurz zu erklären. Die Herzfrequenz läuft niemals in einem sehr klaren, eindeutigen Rhythmus. Sie ist immer ungleich. Das heißt, von Schlag zu Schlag gibt es immer minimale, winzigste Unterschiede, in welcher Abfolge der nächste Schlag wieder kommt. Und dieses nennen wir die Ratenvariabilität. Also wie verändert sich der Herzschlag? Das ist wie bei einem Fahrrad. Kannst du dir vorstellen, wenn du nur einen Gang hast, immer in der gleichen Frequenz, wie beim Fahrrad Single Speed, kommst du schwieriger den Berg hoch oder Berg runter, veränderst du den Gang. Und dementsprechend ist eine hohe Variabilität, viele Gänge, ein hohes Qualitätsmerkmal dafür, ob deine Herzleistungsfähigkeit, deine Entspannungsfähigkeit vorhanden ist. Ja? Das heißt, du brauchst einfach viele Gänge, um alle Reaktionsfähigkeiten zu haben. Wir wissen beispielsweise, dass eine stabile, sehr einförmige Herzratenvariabilität schon ein Indikator sein kann für ein Herz, für ein kardiales Problem. Ja, wenn die Gänge fehlen, hast du ein echtes Problem. Sportler haben eine wahnsinnig hohe Variabilität. Und da hilft einfach ein ruhiges, moderates Ausdauertraining. Ruhig und moderat.
Zone 2 ist das jetzt, ja?
Zone 2 Training. Mhm. Ja, Zone 2 Training. Ruhig und moderat. Und das machen die meisten Menschen falsch. Ja, ich sehe sie, die laufen alle in der Zone 3. Ja, oder in einem Black Hole of Intensity.
Die rennen. Die laufen nicht. Die rennen alle.
Ja, ja, die rennen. Genau das. Das heißt, die beantworten Stress mit Stress. Beispielsweise. Ne? Wir müssen ja wissen, dass wenn du im Alltag sowieso gestresst bist und stresst dann den Organismus wieder durch eine hohe körperliche Aktivität, führt das nicht zu einem positiven Effekt, insbesondere auch zum Beispiel charakterisiert durch die Herzratenvariabilität. Das heißt, ein hoher Fitnesszustand ergibt sich im Sinne der Herzratenvariabilität nicht dadurch, indem ich noch schneller laufe und noch intensiver laufe, sondern ganz im Gegenteil sogar, die regenerativen Momente der körperlichen Aktivität nutze. Und wenn du mich also fragst, wie sollte ich zum Beispiel das versuchen, sie HRV zu beeinflussen, lauf ruhig und moderat. Lauf in der Zone 2 und das ruhig, sauerstoffreich, dann kommst du eben genau in die richtige Richtung.
Okay, und wir haben mit Professor Hottenrott gesprochen über die Herzratenvariabilität und das ist auch ein Indikator für eine hohe Belastung. Das ist, wenn du jetzt eine niedrige hast, dann ist das dein Sympathikus aktiviert und da bist du gestresst. Du musst einfach aufpassen, dass du die Belastung reduzierst, weil du sagst, du bekämpfst dann den Stress mit dem Stress und das ist äußerst ungünstig.
Ja, vielleicht ganz, ganz schöne Begrifflichkeit. Ja, Sympathikus ist ja unsere Leistungsmaschine und Parasympathikus ja unser Ruhepol. Und das muss auch wieder in einer Homöostase, in einem Gleichgewicht sein. Da sind wir wieder. Und da spielt der Vagusnerv ja eine ganz wichtige Rolle. Ich habe das ja in meinem Buch auch nochmal beschrieben, indem ich erzähle, warum der Vagusnerv zum Beispiel aus dem Ruder läuft. Wir haben Reizmagen, wir haben Reizdarm, wir haben das Sodbrennen. Das ist alles das, wo wir erkennen, okay, da ist letztendlich auch die Darm-Hirn-Achse und damit auch unser Stresspegel komplett aus dem Ruder gelaufen. Und da muss man nicht den Reizmagen, den Reizdarm medikamentös bekämpfen, sondern wir müssen den Stress loswerden. Und das bedeutet, dass wir also mehr wieder zurück auf die Parasympathikus-Ebene kommen. Und da spielt eben der Vagusnerv, der insbesondere im Magen-Darm-Bereich ja viel Stimulation und Kontrollfunktion übernimmt, eine wichtige Rolle. Und da kann man viel machen. Kälteexposition. Kälte nutzen wir im Sport ja auch, hilft beispielsweise, dem Vagusnerv ein wenig mehr Raum zu geben. Summen oder singen, weil die Vibration beispielsweise auch des Vagusnervs, der läuft ja sehr oberflächlich, gerade im Halsbereich, wenn man so macht, so summen beispielsweise, dann wird er quasi elektrisch, vibrationstechnisch stimuliert, auch das entlastet ihn. Deswegen ist Chorsingen für mich eine wunderbare Möglichkeit der Entspannung. Oder im Badewannen singen kann man ja auch so machen. Das ist auch sehr, sehr schön. Und vor allen Dingen auch ein bisschen Dehnung und leichte Massage, gerade so im Hals-Nacken-Bereich. Weil auch das fördert eben, das macht man ja unbewusst schon mal, indem man es immer, wenn man so ein bisschen verspannt ist, immer verkrampft ist, sich immer so am Hals-Nacken-Bereich. Ja, das stimuliert man unbewusst den Vagusnerv und hilft sich dabei runterzukommen.
Und Ingo, was ist mit dem Atem als Übungspotenzial, indem man kurz einatmet und sehr lange ausatmet und da so 5-6 Minuten, würde das einen Effekt haben?
Also ich würde sagen, ja, auch hier Achtsamkeit, die meisten Menschen arbeiten ja nur noch quasi im oberen Lungenbereich, gar nicht mehr in den Bauchraum hinein. Und deswegen ist das, was du sagst, ein bisschen wie die Opernsänger atmen. Ja, also ganz lange ausatmen, richtig lange Arien singen, kurz wieder einatmen, wieder ganz lang die Arien. Das ist genau die richtige Strategie. Dabei immer beobachten, dass das Zwerchfell beteiligt ist, man in den Bauchraum hineinatmet und genau das. Tief Luft holen, ganz lange damit arbeiten können. Das ist dann sich die Kunst, wann wieder einatmen und so diesen Rhythmus ein wenig zu verändern. Das beruhigt extremst. Und auch das ist eine klassische, ganz einfache Tätigkeit, die man ja überall ausführen kann. Wenn man merkt, okay, jetzt wird's hektisch, ja, kurz einatmen und dann tief und lange, lange, lange ausatmen und dabei auch dabei erzählen können, das ist ja alles möglich.
Du hast jetzt die Kälteexposition erwähnt. Hm. Ja, das ist ja für viele vielleicht sehr abstrakt. Jetzt, wenn man das ein bisschen konkret aufgreift, das ist ja Kältekammer, das ist aber dann teuer. Am besten wäre das einfach kaltes Abduschen, oder?
Hm. Also, ja, also in Kältekammer sind ja minus 120 Grad. Machen wir insbesondere natürlich im Spitzensport, um so ein bisschen Regeneration zu fördern, Entzündungsprozesse zu minimieren. Kommt ja aus der Rheumatologie, wo man eben ja durch die entzündliche Reaktion des Rheumas einfach reduzieren möchte. Einige gehen ja dann in die etwas leichtere Variante, indem sie dann vielleicht in die Eistonne gehen, machen wir auch im Sport, 10 bis 15 Minuten, aber auch nicht angenehm. Also, wir wissen, dass ab einer Temperatur von 20 bis 21 Grad und kälter unter der Dusche, ja, es zu einer Kälteexposition, zu einer entsprechenden Reaktion kommt. Mhm. Also es muss gar nicht so kalt sein, aber 20 Grad ist so an sich die ideale Größe. Und alle, die das mal ausprobieren, merken, man fröstelt dann schon ganz schön. 20 Grad ist ungewohnt, kann man lernen, hat Pfarrer Kneipp ja früher immer schon gesagt. Ja, und vor allen Dingen wichtig ist, unter dem Duschen Wechselduschen mal zu machen und die letzte Minute sollte eben eine kalte Minute sein.
Mhm. Und kalt, du meinst jetzt aber unter 20? Weil ich glaube jetzt bei uns, wir sind ein bisschen nah an den Bergen, bei uns sind glaube ich 12 bis 13 Grad, wenn man wirklich volle Pulle kaltes Wasser aufdreht.
Brauchst du aber nicht. Brauchst du.
Das war die Frage, weil für viele ist das eine richtige Gewalt über am eigenen Körper, ja.
Also man lernt das, ja. Ich war jetzt noch an der Nordsee. Da war ich bei den Eisbadern, bei den Nordseebadern, die jeden Morgen bei 4 bis 6 Grad hineingehen. Das ist für mich auch nichts. Ja, oder die ganzen, die jetzt gerade so ein bisschen ja der Wim Hof Methode frönen und folgen, dann da ins Eiswasser gehen. Das hat auch nichts mit Gesundheit zu tun. Das ist einfach nur ein Event, ein Happening. Klar, ein bisschen Abhärtung, klar, aber vor allen Dingen macht es Euphorie, gute Stimmung, weil man hat es geschafft.
Weil man überlebt hat. Ich meine, das ist ja kontraintuitiv, weil du eigentlich etwas mit dem Körper machst, was aus der Evolutionsperspektive absolut gefährlich ist. Ja? Und genau. Wenn du dann überlebt hast, ja, dann ist Euphorie da.
Stress, genau, fühlt sich super hier, genau, ich bin wieder da, bin wieder der Alte. Aber in der Regel reicht, deswegen habe ich gesagt, 20 Grad. Ist das, was Kneipp auch immer schon mal gesagt hat, so ein bisschen, das ist das, was ausreicht. Natürlich kannst du kälter werden, aber zu kalt muss es auch nicht sein.
Okay, das wird jetzt, glaube ich, sehr, sehr viele jubeln lassen, deine Aussage, dass man auch mit angemessenen Temperaturen einen positiven Gesundheitseffekt erreicht.
Ja, also ich bin viel am Gardasee und ich gehe ja jeden Morgen schwimmen dort, aber auch nur bis zu einer Größenordnung etwa von 12, 13 Grad, dann gehe ich auch nicht mehr rein. Weil das wird mir einfach zu kalt. Aber man merkt wirklich die Euphorie, die man dann verspürt. Und wir haben ja häufig nur Temperaturen so um die 16 Grad herum. Und das ist dann schon, wenn man das gelernt hat, eine Allostase, die man dann erfahren
das war die Frage,
hat. Eine Anpassung des Körpers auch an diese Stressreaktion. Und das führt zu einer Homöostase. Und wenn ich das ein paar Wochen mal gemacht habe, dann ist auch 16 Grad nicht mehr so kalt.
Und du erwähnst in deinem Buch auch weitere Themen wie Oxytocin, Dopamin, Serotonin. Das ist, glaube ich, alles vor allem bei Oxytocin bekannt. Das ist die Begegnungen, Umarmungen, was Oxytocin ausschütten lassen. Wie ist es mit dem Serotonin? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, das zu fördern?
Also grundsätzlich erst einmal, das, was du gerade beschrieben hast, das sind ja primär so Neurotransmitter. Mhm. Das sind also biochemische Botenstoffe, die in den Nervenzellen hergestellt werden. Die muss dann unterscheiden von Hormonen. Hormone sind Dinge, die in bestimmten Drüsen hergestellt werden. Und beides sind allerdings Überredungskünstler, die einfach Dinge machen, die wir von alleine nicht tun würden. Das heißt also, die ganzen Neurotransmitter, dazu zählt Serotonin, dazu zählt möglicherweise dann auch Dopamin, so ein bisschen so eine Zwitterrolle, die veranlassen den Körper etwas zu tun. Dopamin hat ja ganz viel mit unserer Belohnung zu tun.
Ja.
Deswegen sind wir ja so unheimlich scharf auch auf Dopamin, weil wenn wir es mal gelernt haben, ich kriege meine Dopaminmenge über den Sport, andere über den Zucker. Deswegen sollte man es vielleicht mal umlernen, das geht nämlich. Und Serotonin ist ja so ein Stimmungsaufheller, deutlich. Und da muss man auch sagen, hilft natürlich erst einmal, wie gerade schon mal beschrieben, bestimmte Phänomene der Interozeption, Dinge zu tun, die ungewöhnlich sind, die bewusst aber zu einer guten Laune führen, wie das Springen oder Hüpfen, mal das Balancieren, wieder auf eine Mäuerchen runterspringen. Also Kind werden ist wunderbar serotoninfördernd. Mach es mal deinen Kindern und Enkelkindern einfach nach. Geh mal wieder aufs Longboard oder ähnliche Dinge. Mach das mal. Total serotoninfördernd. Zweitens, versuche es mal vielleicht mal mit Tanz, mit musischen Momenten, weil auch Tanz und Musik wunderbare Möglichkeiten der Stimulation sind. Und bei mir ist es so, dass ich natürlich gerade so im Bereich der Endorphine, insbesondere dazu zählt ja der Serotonin, über meine Ausdaueraktivität meditativ, Jobben, ruhig, gleichmäßig, gleichförmig, dann so nach 20 Minuten so in einem Flow bin und dann ist die Dosis Serotonin da und ich komme wieder nach Hause und alles ist wieder schön.
Oder das ist ja eine gute Brücke für Menschen. Vielleicht noch die letzte Frage zu dem Buch. Du hast ja unglaublich viele einfache Tests, wie zum Beispiel Flamingo-Test, was einem Menschen so eine Standortbestimmung ermöglicht. Kannst du ein paar Tests so empfehlen, die du sagst, die sind so einfach, aber so für die Vitalität eines Menschen so relevant, dass das heißt, Heuristik zu nutzen?
Also gerade den Flamingo-Test, den du ja gerade angesprochen hast, das ist ja ein Einbeinstand-Test. Ja? Und das bedeutet also, dass du in der Regel auf einem Bein stehst, sowohl rechts als auch links. In der Regel nimmst du das dominante Bein. Und wenn du eine bestimmte Qualität hast, je nach Altersgruppe, sind das in der Regel meistens so 10 Sekunden stabiler Stand. Dann hast du eine Vitalität, wo man sagen kann, okay, du bist noch hier auf einem ausreichend guten Niveau unterwegs. Geht natürlich immer besser, aber der Flamingo-Test, wissen wir, dass er eine hohe Altersspezifität hat. Und wenn du beispielsweise als 60-Jähriger nicht mehr in der Lage bist, 2 bis 3 Sekunden einbeinig gut zu stehen, dann sollte dir das wirklich Gedanken machen. Muskeltest, Sit and Stand, ganz einfacher Test. Das heißt, du stellst dich hin und setzt dich wieder hochgehen, hinsetzen, hochgehen, schlitten, ist quasi eine Muskelarbeit der Oberschenkel und Unterschenkel. Wer nicht innerhalb von 15 Sekunden 5-mal ohne Hilfe der Hände aufstehen kann, hat letztendlich an Lebensqualität schon fast verloren, weil die Selbstständigkeit dann verloren gegangen ist. Und auch hier kann jeder quasi als heuristischen Test, wie du ihn gesagt, beschrieben hast, das ist für mich fast der wichtigste Test, ihn ausprobieren, weil wer nicht mehr aufstehen kann, verliert seine Selbstständigkeit, seine Mobilität, seine Unabhängigkeit. Und das Schöne daran ist auch, Georgi, ist Testübung, ist Trainingsübung. Ja, deswegen also auch hier immer versuchen, diese Testübung regelmäßig auszuführen, vielleicht auch mal mit Eltern und Opa und Oma zu Hause. Könnt ihr das denn noch? Kann man wunderbar dokumentieren, wenn das nicht mehr möglich ist. 15 Sekunden, 5-mal ohne der Hilfe der Hände aufstehen und hinsetzen, das ist für mich der beste Indikator einer Langlebigkeit und einer gesunden Unabhängigkeit.
Danke dir. Ich glaube, das ist wichtig, dass die Menschen dessen bewusst sind, wie schnell das geht, wenn man nichts dafür macht. Ja, das ist
Ja, ich habe ja in einer meiner älteren Bücher zur Muskulatur mal das Phänomen Sarkopenie beschrieben. Ja? Mhm. Und Sarkopenie ist ja der Verlust des Fleisches. Und wir wissen mittlerweile, dass wir eben nicht nur Kraft, sondern auch Muskelmasse brauchen, weil Muskelmasse reguliert eben viele biochemische Prozesse im Körper, ist der größte Gegenspieler der Fettmasse. Und so heißt das, dass wenn beide endokrin sind, also hormonelle Botenstoffe ausschütten, haben sie natürlich großen Einfluss auf die Stimmen des Körpers, das Innenleben, die Interozeption, das ist das Erste. Und zum Zweiten ist die Kraft natürlich entscheidend für meine Möglichkeiten, den Alltag einigermaßen gut zu überwinden.
Und viele nehmen die Abkürzungen anstelle Krafttraining und Cardiotraining, zum Beispiel mit Ozempic jetzt aktuell oder mit ähnlichen Produkten, um zum Beispiel Fettmasse zu verlieren, verlieren dabei auch Muskelmasse, muss man auch gestehen, wenn sie vor allem nichts tun. Wie siehst du dieses Phänomen?
Ich liege da natürlich immer auch in vielen Diskussionen. Also grundsätzlich würde ich mir natürlich wünschen, dass die Menschen einen Lebensstil hätten, dass das erst gar nicht auftritt. Oder auch den Mut haben, es selber anzugehen. Wichtig ist, bei einigen Menschen, die schaffen es aber nicht, ganz alleine. Und wenn sie dann unter Begleitung eines Arztes mal für eine ganz begrenzte Zeit, immer unter der Aufklärung, es kann nur eine kurzfristige Maßnahme mal sein, um dir eine Starthilfe zu geben, wie so ein Starthilfekabel. Ja, mehr ist das ja nicht, damit du auf die Straße...
Um neue Homöostase zu bekommen, ja?
Sozusagen. Ja, genau so etwas. Dafür ist das wirklich gut, um die Allostase in die richtige Richtung zu prägen. Ja. Ja? Aber dann musst du wissen, das darf kein Abo-Modell werden langfristig.
Ist aber für viele.
Für viele, ja. Aber das ist eben die große Gefahr. Und genau deswegen sehe ich es bei diesen Menschen als völlig irrelevant, an diesen Schritt zu gehen. Aber für einige, die es eben nicht schaffen, aber wie gesagt, die Homöostase zu verschieben, weil die Allostase geholfen hat, okay, dann bin ich damit einverstanden.
Und Ingo, wie siehst du den aktuellen Longevity-Trend? Das ist ja ein Wahnsinn, was Brian Johnson da losgetreten ist und die Co. in Social Media. Beobachtest du das auch und kannst du da was Positives oder auch vielleicht was Negatives als Warnung draus ziehen?
Also ich finde Longevity erst einmal, das ist ja wie früher an Anti-Aging nur positiver formuliert, ist ja nichts anderes. Und der Traum vom ewigen Leben wird sowieso schwierig, weil man kann ihn nicht auf verschiedene wenige Parameter reduzieren. Und das passiert leider gerade. Das heißt, man meint, bestimmte Parameter, die gerade messbar werden, heranzuziehen und darauf basierend dann seinen Lebensstil zu verändern. Aber in der Regel messen wir immer nur Symptome und niemals die Kausalitäten. Wenn du Schlaf triggerst, weißt du ja nicht, wo liegt die Ursache daran, dass es gut war oder schlecht war. Wenn du einen bestimmten Blutparameter testest, weißt du ja nicht, ob dieser relevant ist. Und wenn du diesen verschiebst, was das für Konsequenzen für andere Parameter insbesondere beinhaltet. Also ich finde den Trend des bewussten Umgangs und dich selber mal zu kontrollieren, finde ich erst einmal gut. Es darf nur nicht dazu führen, dass ich mich einfach manisch versuche, an bestimmten Parametern festzuhalten. Natürlich werden wir irgendwann mal jeden Morgen den Urin analysiert bekommen, weil das wird passieren. Ja. Ist auch nicht schlimm. Allerdings sind das kleine Terroristen für mich. weil ich darf nicht in die Abhängigkeit kommen, dass das an sich die richtige Möglichkeit ist, Leben zu beschreiben. Deswegen nochmal, die Stimmen des Körpers, die bestehen aus einem Chor. Ja, und dieser Chor ist das Entscheidende. Und die singen nicht immer gleichförmig, die singen schon mal im Kanon. Und das muss ich verstehen und versuchen auch zu interpretieren. Also Longevity, oh gut, es darf nur auch nicht verkommen zu einem exklusiven, sehr, sehr elitären Konstrukt, was es leider gerade ist.
Ja. Weil es auch und, teuer ist zum Teil.
Und ja, das finde ich hochgefährlich. Und zum Zweiten muss man also wirklich sagen, nur wenn ich 3 Nahrungsergänzungsmittel einschmeiße, wird das nicht zur Langlebigkeit führen.
Bin ich absolut bei dir. Ingo, wenn du dir vorstellst, dass dein Buch, wie verdient, in Hall of Fame reinkommt und du darfst dann nur einen Satz drunter schreiben, welchen Satz würdest du denn da aussuchen?
Versuche dich wieder selber zu verstehen, lerne die Fremdsprache deines Körpers, sodass es zu deinem eigenen Dialekt wird.
Ja, zu deiner Muttersprache zu entwickeln. Ja.
Zu deiner Muttersprache, genau.
Super. Ja. Ingo, hast du zuletzt ein Buch gelesen, das dich wirklich geprägt oder sehr stark beeinflusst hat?
Also sagen wir so, das hat mich jetzt wieder, als ich von dieser Stromkatastrophe in Berlin wieder auch gehört habe, ich habe das New Blackout gelesen und das ist mir jetzt nochmal ganz präsent geworden. Mhm. Es ist wieder quasi, es hat mich damals schon fasziniert und jetzt hat es mich irritiert, weil es Realität geworden war.
Ja.
Und das ist so aufgepoppt und das würde ich wirklich jedem empfehlen, mal Blackout zu lesen, weil dann wird man wirklich schaudern, was passiert wirklich, wenn dieses Phänomen groß und flächendeckend uns selber alle betrifft.
Und wir haben ja in unserem Podcast mit Herrn Sauro gesprochen, das ist ein Blackout-Experte, der sich quasi mit Prävention beschäftigt und was man zum Beispiel zu Hause unbedingt haben müsste und vor allem ist das Wasser, weil man darf ja nicht vergessen, wenn du Elektrizität quasi nicht mehr im Hause hast, dann ist das meistens, hast du auch kein Wasser. Und das ist brandgefährlich, weil ohne Essen kannst du Intervallfasten, ja, für 6-7 Tage, ja, aber ja. Ohne Wasser wird es schwierig. Ja.
Ja, also deswegen ist richtig, wir sollen uns darauf einstellen. Offensichtlich sind wir da anfällig. Ja. Und da müssen wir als Staat,
leider,
als Land dringend reagieren, ja.
Ja. Ingo, gibt es einen Ratschlag, den du der Jugend von heute geben würdest, als, sagen wir, den besten Ratschlag deines Lebens betrachtet?
Ja, also für mich ist ja, du weißt ja, ich habe ja viele Bücher geschrieben und ein weiteres Buch, das heißt Energize Your Life. Verbrauche dich nicht. Verbrauche dich nicht, heißt also, versuche jeden Tag deinen Akku aufzuladen. Und das musst du jeden Tag tun. Denn wenn du das nicht tust, dann verbrauchst du dich. Und das tun eben viel zu viele junge Menschen, indem sie zu wenig schlafen, indem sie das Falsche essen, indem sie vielleicht zu viel auf Drogen setzen und, und. Weil das führt nicht dazu, dass am anderen Tag der Akku aufgeladen ist. Aber das ist die wichtigste Aufgabe des Lebens. Lade jeden Tag deine Batterie auf, genauso wie es du mit deinem Smartphone machst. Denn wenn du das nicht tust, dann verbrauchst du dich und das ist gefährlich.
Und Ingo, das Problem ist ja, glaube ich, dass viele Leute in der Homöostase des Verbrauchs dann irgendwann so tief sind, dass sie gar nicht erkennen, dass denen die Energie fehlt. Ja, und das ist dieses Brain Fog-Phänomen, wo du gar nicht erkennst, dass du gerade eben nicht energetisch bist, weil du das, den anderen Zustand gar nicht kennst.
Ja, das ist eben das Phänomen der Allostase, was wir beschrieben haben, weil es geht sowohl nach oben als auch, nach unten.
Nach unten,
ja. Die verändern komplett ihre Pegel. Und das heißt dann eben, dass sie ein Dauerstressphänomen haben, ein Dauermüdigkeitsphänomen haben und das zur Normalität wird. Und das ist eben dann ein Loch, aus dem sie nicht mehr herauskommen.
Und gibt es da für dich ein paar Empfehlungen, dass man sagt, ich versuche einfach jetzt eine Woche mich anders zu ernähren, anders zu schlafen, anders Sport zu machen und schau, was passiert? Oder was würdest du empfehlen?
Also ich würde sagen, ja, es ist richtig, dass du erstmal vernünftig mit dir selber umgehst. Du solltest jeden Tag hinterfragen, weil das, was du tust, hinterlässt immer Spuren. Und dafür musst du bezahlen. Vielleicht nicht jetzt, aber das, was du jetzt säst, musst du irgendwann natürlich bezahlen oder kannst du ernten. Ja. Und das ist ja dann die schöne Botschaft. Und ich würde also wirklich für mich drei Phasen oder drei Punkte haben, die ich ja unter der Formel Frohböse auch zusammengefasst habe. Das bedeutet Bewegung. Bewegung ist ein Lebensmittel und dazu zählt die Alltagsaktivität. Und das bedeutet also 150 bis 300 Minuten körperliche Aktivität in der Woche, heißt etwa 30 Minuten am Tag, plus zweimal in der Woche Muskeltraining, zusätzlich, um die Muskelmasse zu erhalten. Zweitens, ernähre dich so, dass du die Funktion des Körpers erfüllst. Bedeutet also in ausreichender Qualität und das am besten mit natürlichen Lebensmitteln. Achte darauf, natürliche Lebensmittel zu konsumieren. Drittens, trinke ausreichend dabei. Und das bedeutet also Wasser und Flüssigkeit als Garant dafür, dass die Stoffe, die du gegessen hast, auch zur Zelle kommen. Und das Letzte ist, schlafe ausreichend. Regelmäßig zum gleichen Zeitpunkt ein das Versuch ist ausreichend, heißt für mich 8 bis 9 Stunden. Ich schlafe zum Beispiel 9 Stunden, das ist für mich ausreichend. Und dann bin ich wieder vital und leistungsfähig.
Super, na, danke dir. Und dann die abschließende Frage, Ingo, was ist für dich Sinn des Lebens?
Der Sinn des Lebens ist, morgens aufzustehen und zu wissen, ich habe ein schönes Leben vor mir und ich freue mich drauf. Das heißt also, mein Leben gestalten zu können mit großer Freude. Und da habe ich auch die Verantwortung, aber das ist auch der Sinn.
Das ist auch ein Privileg.
Da gibt es übrigens eine ganz schöne Geschichte. Ikigai heißt das. Ich weiß nicht, ob das bei dir auf dem Podcast schon mal vorgekommen ist. Ikigai heißt ja, du musst 4 Fragen beantworten. Das sollte jeder vielleicht mal tun. Warum stehe ich morgens auf? Was habe ich vor? Was beeinflusst das? Also was will ich beeinflussen? Drittens, womit bezahle ich mein Leben? Und das vierte ist, wo habe ich Talente? Und wenn das alles miteinander stimmt, dass ich also mein Talent einsetze, um mein Geld zu verdienen, genau, und morgens genau dafür aufstrete und da sogar die Welt mit verbessere, und ich diese 4 Fragen genauso beantworten kann, dann ist der Sinn des Lebens komplett erfüllt.
Ingo, ich freue mich, dass du deinem Ikigai folgst und wir davon so profitieren dürfen. Ich bedanke mich herzlich für einen tollen Austausch und wünsche dir einen wunderbaren Ikigai-Entwicklungspfad. Danke dir.
Dir auch. Vielen Dank, dass ich wieder bei dir sein durfte. Und dann bis ganz bald mal. Ne? Tschüss, Georg.
Bis bald.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.